Hier in unserer Gemeinde und die Reihe, die wir zurzeit predigen, heißt so meine Gemeinde, mein Zuhause. Gibt es bestimmt unter uns verschiedene Ideen, was Abendmahl und die Taufe angeht. Und heute möchte ich zu diesen zwei Handlungen etwas sagen, zu diesen zwei sogenannten Sakramente etwas sagen. Und ich werde jetzt gleich definieren, was ist ein Sakrament. Aber in jeder Gemeinde, vielleicht in jeder Denomination auf der ganzen Erde, ist es so, dass diese zwei Sakramente, diese zwei Handlungen, die Jesus angeordnet hat, dass diese zwei Dinge oder Ereignisse passieren. Die Frage ist nur, wie das passiert und was ist wirklich biblisch. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns damit befassen, dass wir eine Wahrheit haben, dass wir ein gutes Fundament haben für das, was wir hier in der Gemeinde tun. Und wir sind im Herzen dann offen. Wir wollen wirklich, dass Gott hier uns hilft, dass wir die zwei Dinge, genau wie Jesus das eingeführt hat und wie Jesus das gewollt hat, dass wir sie so umsetzen. Ein Sakrament von Bedeutung her ist etwas Äußerliches oder etwas Sichtbares, was schon in dem Inneren des Menschen ja passiert ist. Ja, etwas Äußerliches, Sichtbares, aber in meinem Inneren ist es schon passiert, da ist eine Wirkung gewesen, da ist in meinem Herzen etwas Geistliches passiert und danach wird dann gehandelt. Und das ist für uns ganz wichtig, weil es gibt natürlich dann verschiedene Ideen, was das angeht. Und manche haben irgendwie eine mystische Idee, was Abendmahl und auch was die Taufe angeht. Weil sie denken, dass in dem Akt oder in der Handlung so eine Wirkung Gottes stattfindet. Das aber jetzt mit dem Herzen der Menschen gar nichts zu tun hat. Das heißt, auch wenn ich da ungläubig wäre und mich dann taufen lasse oder dass jemand anders mich tauft oder so, in diesem Akt oder in dieser Handlung ist eine Wirkung Gottes, die aber aus unserer Sicht dann überhaupt nicht in der Bibel belegt ist. Oder auch wenn wir zum Abendmahl kommen, dass wir irgendwie so ein mystisches Gefühl haben, dass wenn wir von dem Brot nehmen oder wenn wir von dem Kelch nehmen, dass wir das Gefühl haben, dass irgendwie dann da etwas passiert ist und das hat uns dann sündlos gemacht. Ich meine, so habe ich auch gedacht, als damals in einer traditionellen Kirche meine Eltern dann mich immer wieder jetzt mitgenommen haben. Da habe ich gedacht, ja, da ist irgendwas. Ich muss einfach daran teilnehmen, sodass ich dann jetzt meine Sünden frei werden kann. Und der Ansatz ist in Ordnung, aber man muss dann überlegen, jetzt warum wirkt Gott? Und das werden wir sehen. Und warum er wirkt, ist, dass wir so das umsetzen, was Jesus gesagt hat. Warum? Weil er uns gesagt hatte, wir sollen uns taufen lassen und dann als Aufnahme Ereignis in die Gemeinde hinein und dass wir auch dann fortlaufend immer wieder Abendmahl feiern sollen. So, die zwei Dinge, die wir tun, sie sind einfach Dinge, die wir tun aus dem Gehorsam zu ihm. Ich bin ja gehorsam, ich lerne Jesus kennen, das heißt, ich glaube an Jesus. Und dann als nächstes lasse ich mich taufen, weil es in der Bibel steht. Und aus diesem Gehorsamsschritt wird einfach Segen in meinem Leben freigesetzt. Nicht, weil irgendwas Mystisches mit dem Wasser so irgendwie verbunden ist oder mit demjenigen, der mich tauft. Und das Gleiche auch jetzt mit dem Abendmahl. So, dieser Abendmahl ist etwas, das Fortlaufendes, etwas, was er uns gegeben hat, sodass wir immer wieder feiern können, das, was wir am Anfang erlebt haben. Und die Bibel sagt uns, dass im Abendmahl, dass es starke Wirkungen gibt. Warum? Ja, weil die Herzenshaltung ist wichtig. Wenn ich komme und ich in meinem Sinn habe jetzt alles, was in der Bibel ist, mit einer Haltung und ich tue das, dann hilft es mir weiter. So, er wirkt in meinem Herzen. Nicht, weil das Brot irgendwie mystisch umgewandelt wird oder weil der Wein umgewandelt wird in das Blut Jesu, wie manche jetzt behaupten, nicht deswegen, nur jetzt, weil ich komme und ich stelle mich einfach unter seine Herrschaft und ich sage, Jesus, was wirst du in meinem Leben tun? Die Bibel fordert uns heraus, uns prüfen zu lassen von ihm. So, wir wollen jetzt kurz diese zwei Sakramente heute anschauen. Und natürlich ist das ein kurzer Überblick, weil ihr wisst ja, in der Zeit, die wir haben, ist es unmöglich, dann alles dann vollständig zu behandeln. Aber ich möchte einfach uns helfen und auch jetzt besonders vielleicht diejenigen, die heute da sind, die mit diesen zwei Sakramenten jetzt gar nichts am Hut haben. Vielleicht kommst du, vielleicht warst du dann vor 2 Monaten, vielleicht hättest du etwas gesagt, genau wie diejenigen, die es im Video dann vorkommen. Hättest du genau so eine Antwort gegeben. Oder vielleicht hast du dich bekehrt vor 5 Jahren und du hast Jesus kennengelernt und es bleiben immer noch jetzt einige Dinge jetzt bei dir hängen, was das angeht. Und ich möchte einfach heute so mit dieser Zeit in Klarheit bringen. Wenn du heute da bist und du Jesus Christus nicht kennst, das heißt, dass du auf der Suche bist, glauben die Christen wirklich, was glauben die Christen wirklich, ist das wirklich etwas für mich, dann freue ich mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist, weil unsere Gottesdienste sind offen für alle, auch für die Suchenden. Und wir freuen uns, dass der Heilige Geist, dass Jesus hier ist, dass er einfach dir seine Wahrheit und seine Offenbarung jetzt geben kann. In der Bibel steht, wir fangen jetzt mit der ersten Bibelstelle an, und das ist, wir schauen erstmal die Taufe an und danach dieser Abendmahl. So, erstens in Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ganz klare Aussage von Jesus. Deswegen taufen wir. Deswegen ist das ein Sakrament. Jesus hat uns ein Gebot gegeben, das wir umsetzen sollen. Es gibt ja viele andere sogenannte äußliche Handlungen, die man vielleicht dann Sakramente nennen könnte, aber es gibt 2, die Jesus dann ins Leben gerufen hat. So ein äußliches Zeichen, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand die Hände auflege, das ist ein Zeichen, ja, dass ich einfach für ihn, dass ich Segen, für ihn Segen bitten möchte in seinem Leben. Aber das ist ja lange nicht jetzt eine Handlung, die Jesus einfach angeordnet hat. Deswegen haben eine Taufe und Abendmahl einen ganz besonderen Platz in unserer Gemeinde und auch in unserem Christsein miteinander zusammen. Es gibt ja viele Gründe jetzt, warum Menschen sich taufen lassen. Auch ja, Menschen, die ihre Kinder taufen lassen. Ich meine, in unserer Gemeinde haben wir das alles gehört. Warum taufst du dein Kind? Warum hast du dein Kind getauft? Es war gesellschaftlich so das Richtige zu tun. Weil ich dann irgendwie so wollte, dass er einen besonderen Schutz hat für sein Leben. So seht ihr, so einfach so ein mystischer Gedanke, der mit der Taufe jetzt verbunden ist, der aber jetzt kein Beleg findet, wenn wir die Bibel anschauen. Was bedeutet die Taufe? Und dann kommen wir zu unserer zweiten Bibelstelle heute. Und das ist in Römer. In Römer Kapitel 6. Ich lese ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und in dieser Bibelstelle sehen wir, so was mit der Taufe wichtig ist. Und zwar, dass wir begraben werden mit ihm, dass wir unser altes Leben jetzt begraben. Das heißt, dass wir so unter Wasser, das Begraben, da drückt einfach dieses Bild das am besten aus. Und dann, dass wir dann aussteigen aus dem Wasser zu einem neuen Leben in Christus. So, dieses Bild wird hier ganz eindeutig uns hier weitergegeben von Paulus, der diesen Brief hier geschrieben hat. Und, da, und was die Taufe bedeutet für uns, ist dieses, ein Ausdruck des inneren Wandels, den wir schon erlebt haben. Ich finde Jesus. Ich bin begeistert. Ich sage, Jesus, ich glaube an dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich kehre um. Und dann als nächstes, als der nächste Schritt, den ich gehe, ist, dass ich da sage, ich lasse mich taufen. Das ist das Äußerliche von dem, was in meinem Inneren schon stattgefunden hat. Und dieses Bild wird einfach, bleibt einfach, ist ein Gehorsamsschritt für uns. Wer soll sich taufen lassen, sollen wir dann ja fragen. Natürlich ja diejenigen, die geglaubt haben, die selber geglaubt haben. Und durch das ganze Neue Testament finden wir immer wieder so die Reihenfolge, sie haben geglaubt und dann haben sie sich taufen lassen. Sie haben erkannt, dass sie Sündiger gewesen sind und dann haben sie gesagt, was sollen wir tun? Kehrt um und lasst euch taufen. Glaube und dann so und dann die Taufe. Und jede Taufe im Neuen Testament folgt einfach dieser Reihenfolge. Das ist ein Ausdruck meiner Jüngerschaft oder meine Anfänge in der Jüngerschaft, dass ich einfach das hinter mir bringe. Der Akt an sich rettet mich nicht. Der Akt rettet niemand. Und wir können so viele Menschen, wie wir wollen, taufen, die selber jetzt ungläubig sind und es wird keine Wirkung haben. Weil der Mensch muss erst selber glauben und dann sich taufen lassen. Und das ist einfach die richtige Reihenfolge. Und dann wird alles, was Jesus versprochen hat, in Kraft treten. Muss man getauft sein, um gerettet zu sein? Das ist vielleicht auch eine Frage, die immer wieder kommt. Nein, weil ich muss mich nicht taufen lassen, um gerettet zu sein. Ich meine, Jesus hat zu dem Räuber am Kreuz gesagt, als er dann gläubig wurde und gesagt, ich glaube an dir, da hat er einfach gesagt, so Jesus hat ihm gesagt, so heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst einfach mit mir sein. Er hat ja keine Zeit gehabt, so sich taufen zu lassen. Ja? Keine Möglichkeit gehabt. Ja, es war schon mit ihm vorbei. Und deswegen ist es so, das ist ja nicht notwendig, so für die Errettung, aber ein Christ, auf der anderen Seite, soll ein Christ sich taufen lassen. Weil es in der Bibel steht, weil Jesus das angeordnet hat. Und weil er derjenige ist, der einfach gesagt hatte, jetzt, wie sollen wir taufen? Und wenn die Taufe für uns überhaupt wichtig ist, wenn wir sagen, ja, diese Taufe ist ein etwas Wichtiges, das ist ein Sakrament, Jesus hat es einfach uns gegeben, dann wäre das wichtig für uns, das auszuführen, genau wie er das ausgeführt hat oder wie er das gemeint hat. Er hat sich taufen lassen, wo es viel Wasser gab. Das Wort Taufe kommt von einem griechischen Wort und das heißt Baptizo. Und dieses Wort verbindet man oder bedeutet einfach etwas untertauchen. Etwas untertauchen, nicht einfach sprengen oder ein paar Tröpfchen jetzt auf den Stirn oder so. Wirklich, ein Taufe heißt untertauchen unter Wasser. Und was wir praktizieren in unserer Gemeinde ist die sogenannte Glaubenstaufe. Warum jetzt? Weil jemand glaubt und dann wird er getauft. Und dann zwar unter Wasser. Ganz unten. Okay. So in Holland haben sie, jemand hat mir gesagt, so sie haben jetzt Johannes der Täufer, ich denke, er heißt ja Johannes der Dorpe, ja. So Johannes derjenige, der untertaucht, ja, derjenige, der die Menschen jetzt untertaucht. So das ist einfach, wo das Wort dann herkommt. Und deswegen ist es für uns dann wichtig. Ich meine, man kann jetzt vergleichen diese Notwendigkeit der Taufe jetzt mit einer Ehe. Ich habe jetzt einen Ehering, okay, auf der der linken Hand, so einfach so wie Tradition in der englischsprachigen Welt. Aber wenn ich diese Ehering dann auf meiner Hand jetzt nicht hätte, würde das nicht bedeuten, dass ich nicht verheiratet bin, weil ich bin gesetzlich verheiratet. Ich habe eine Urkunde dafür, ja? Okay. Okay. Und dann tue ich einen Ring drauf, ja? Es ist, meine, wenn ich das abtue oder so, dann heißt es nicht, dass ich nicht mehr verheiratet bin. So, wenn ich mich bekehre, dann bin ich gerettet an der Stelle, aber dann tue ich einfach ein äußerliches Zeichen von dem, was in meinem Herzen stattgefunden hat. Ich lasse mich an der Stelle taufen. Wie alt soll man sein? Ja, wir glauben jetzt, wenn jemand in der Lage ist, um selbst einzuschätzen, die Bedeutung der Taufe, kann er sich taufen lassen. Und das ist ja, es gibt Leute, die sind 14 und sind zu jung. Und sind andere, die 10 sind und wissen ganz genau Bescheid. So ist einfach unterschiedlich. Wir sagen nicht, ja, du musst 18 Jahre alt sein, so alles schon durchgemacht haben und so, dann überlegen wir, ob wir dich taufen lassen wollen. Ja, so eine Taufe ist etwas, wenn wir glauben, es wird einfach, es ist eine Handlung, die gibt einfach auf dem Weg, uns zu helfen jetzt, dass wir wachsen in unserem Glaubensleben. Wie lange nach der Bekehrung? Biblisch gesagt, 5 Minuten. Okay. Du musst ja kein Taufseminar besuchen, sondern nicht wochenlang jetzt, so dass du alles mögliche andere erkennst und dass du dein Leben dann aufräumst und so weiter. So, nein, die Taufe ist ganz anders. Die Taufe ist einfach das Werkzeug, so dass wir unser Leben aufräumen können. So dass wir 100% wissen, ich habe an dem und dem Tag habe ich mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich gehöre einfach dazu. Muss Gott mit mir persönlich reden, bevor ich mich taufen lasse? Nein, natürlich nicht. Ja, er hat schon geredet. Er hat schon geredet. Hier. Steht schon da. Also ich höre das oft. Ja, so, ich lass mich taufen, wenn Gott zu mir redet. Es steht hier. Okay, sein Brief an dich oder so. Du musst dann einfach, du musst ja niemanden fragen. Du musst einfach, oder du sollst einfach den Schritt nehmen im Gehorsam und sagen, Jesus, ich tue es, weil es in deinem Wort steht. Ich war schon getauft. Soll ich jetzt mich nochmal taufen lassen? Ich sage so in meinem Leben ja, jedes Mal, als ich neues Wissen bekommen habe, hat das mich herausgefordert, neue Schritte zu gehen. Und jetzt, was gereicht hat in deinem Leben zu einem bestimmten Punkt, ist alles gut. Aber wenn du eine neue Erkenntnis hast jetzt von dem, was Taufe als Beispiel bedeutet, dann bist du an der Stelle jetzt herausgefordert, dann selber eine Entscheidung zu treffen, was tue ich damit? Was tue ich jetzt? Das ist jetzt eine Entscheidung, die du zu treffen hast und eine neue Verantwortung jetzt abhängig jetzt von dieser Information. Und wenn ich dann sage, so was würde Gott sagen, wenn ich mich dann taufen lasse und ganz unten, auch wenn ich als Kind getauft würde, so, ich würde auch als Kind getauft. Bin auch jetzt die Glaubenstaufe. Und was ich dann erlebe, ist einfach, dass Gott ist nicht dagegen. So, wenn wir leidenschaftlich sagen, ich habe etwas in seinem Wort erkannt, was ich nicht vorher erkannt habe, ich nehme das, ich übernehme das und ich, weil aus meiner Leidenschaft ihm nachzufolgen, lasse ich mich dann taufen auf diese Art und Weise. Sag mir bitte nicht, dass Gott etwas dagegen hat. Ja? Wenn du so argumentieren wirst. Obwohl ich natürlich auch sage, so hast du dich biblisch taufen lassen. Das ist für mich eher die erste Frage. Und das hat dann Konsequenzen für uns. So, meine Familie ist dagegen. Ich ehre das, was meine Eltern getan haben. Ich ehre das absolut. Ich danke dir, dass sie für mich gebetet haben. Aus ihrem Wissen zu meinem Tauftag, da haben sie damals einfach alles gemacht, was sie konnten. Aber jetzt habe ich eine andere Erkenntnis. Jetzt bin ich dran, jetzt das umzusetzen. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass nicht jede Entscheidung für unser Glaubensleben so auf Zustimmung bei unseren Familien stoßen würde. Manchmal gibt es dann schwere Entscheidungen. Aber die Frage ist ja, wem wollen wir gehorchen? So, wer ist wichtig in unser Leben? Okay, zweitens, und das sagt, damit meine ich nicht natürlich, dass die Eltern nicht wichtig sind. Meine Eltern sind sehr, sehr wichtig. Deswegen sollen sie geehrt werden. Und die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, ist auch ganz wichtig für uns. Und ganz, ganz wichtig, dass wir sanft an der Stelle sind. Ja, aber auch trotzdem sagen, okay, aber ich habe eine Entscheidung zu treffen. Und wenn an dieser Stelle, wenn du heute sagst, ich will mich taufen lassen, ich will mich in Unterwasser taufen lassen, auf diese Art und Weise, wie wir glauben, in der Bibel steht, dann hast du die Gelegenheit, einfach dein Name heute auf der Liste bei Infopunkten aufzuschreiben und dann mitzuteilen, das möchte ich für mein Leben. Das zweite heute ist Abendmahl, so dieser zweite Sakrament. Und das lesen wir in Lukas 22. Lukas 22, Abvers 13. Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso vor, wie Jesus gesagt hatte, und bereiteten dort das Passamahl vor. Also so weit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu Erinnerungen an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ich meine, ganz interessant ist das, über die ganze Geschichte dann zu verfolgen jetzt diese wichtigen Momente, wo Gott mit den Menschen jetzt gegessen hat und oder eine Mahlzeit eingeführt hat. Und ganz am Anfang, wenn wir das überlegen, da haben dann Adam und Eva, sie haben dann gegen Gottes Wille, haben sie vom Apfel genommen. So, Gott war einfach dann nicht Teil von diesem Essen. Ja, kann ein Apfel sein, kann so von Obst sein. Ja. Hat einfach vom Baum genommen, sage ich mal. Danke für die Korrektur hier vorne. Und als Folge davon, so, sie haben jetzt Gott aus ihrem Leben dann rausgeschlossen. Und dann aber jetzt später war das so, dass in 2. Mose 12, ja kurz vor die Kinder Israel dann aus Ägypten jetzt raus müsste, und der Mose mit dem Pharao dann immer wieder geredet hat, da hat Gott gesagt, heute ist einfach die Nacht der Befreiung. Und an diesem besonderen Abend war das so, dass er gesagt hatte, jeder nimm einfach ein Lamm, das müsste dann so ohne Fleck sein, musste absolut ein hundertprozentiges Tier sein, ein kleines Lamm. Und dieses Lamm müsste man schlachten und dann das Blut davon nehmen und die Türpfosten damit schmieren. Und jedes Haus, das mit diesem Blut so an die Türpfosten geschmoren würde, ist das richtig? Angestichen war, okay. da sollte dieses Haus, in dieses Haus soll kein Tod ausgeführt werden. Das ist einfach ein Haus, wo die Rettung Gottes da ist. Und an dem Tag und am Tag danach, da gingen einfach die ganze Kinder Israel, denn sie gehen aus Ägypten heraus und sie haben eine Befreiung erlebt. So dieser Passerabend, dieser Passerfestabend, oder dieser Abend jetzt, wo sie das Blut genommen haben und dieses Blut dann angestrichen haben und damit jetzt befreit wurde, sie müssen das aber auch später wiederholen. So als Fest im ganzen Volk. So einmal im Jahr mussten sie das zu einem großen Fest machen, um in Erinnerung zu haben, ja, dieser Befreiungsakt, den Gott damals jetzt getan hat. Und die Bibel sagt uns in 1. Korinther 5, Vers 7, sagt uns, dass Christus das Passa-Lamm ist. Und ich meine, diese ganze Geschichte ist eine wunderbare Deutung auf das hin, was wir heute haben. Und zwar, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut gegeben hat, dass er für uns unter dem neuen Bund das Passa-Lamm geworden ist. Und das ist heute jetzt der Grund, warum wir zu diesem Abendmahltisch kommen werden und uns darüber einfach ja freuen können. Die ersten Christen haben dann, okay, dann kommen wir zu diesem Moment, wo Jesus bei dieser letzten Mahlzeit mit seinen Jüngern so diese Abendmahlfest dann eingeführt hat. Da hat Sie haben ja fünfmal ja Sie haben fünf Kelche oder fünf oder vielleicht ja viermal das Kelch jetzt gefüllt, davon getrunken. Es war immer jetzt der fünfte Kelch einfach am Tisch. Der hat ja niemand getrunken, aus dem nicht getrunken. Aber beim dritten Kelch, das war Kelch der Erlösung, da sagt Jesus diese wunderbaren Worte und damit gibt er dieses Kelch jetzt eine ganz andere Bedeutung. Und das ist das, was wir hier gerade gelesen hatten. Wir hatten gelesen, der hat dann diese Worte gesagt. Da nahm er ein Becher in Wein und nachdem er Gott dafür gedankte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken. Entschuldigung. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht mehr essen, bis es sich im Reich Himmel, im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er hat, in Vers 20, nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und da hat er mit seinen Worten so dieser Abendmahltisch und diese Abendmahlfeier eingeführt und hat uns das zu einem Sakrament gemacht, woran wir dann so oft wir können, so teilnehmen sollen. Und das ist auch eine Deutung auf das, was dann später im Himmel kommt, dass wir so das Hochzeitsfest des Lammes miterleben werden. Wir werden am Anfang, wenn man überlegt, am Anfang haben sie gegessen jetzt ohne Gott. Zum Schluss werden wir das Hochzeitsfest des Lammes feiern im Himmel zusammen mit Jesus. Und das ist etwas, worauf wir dann sehr, sehr viele Freude haben können. Ganz wichtig jetzt bei diesem Tisch, und da kommen wir jetzt zu einigen Dingen, die ich einfach da euch dann weitergebe, bevor wir zu diesem Abendmahltisch kommen. Und das erste ist, dass dieser Abendmahl hilft uns, dass wir in Erinnerung haben, jetzt, was Jesus für uns getan hat. So ein Fest oder ein Mahl, erinnert. So Vers 9, Lukas 22, Vers 19. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und richtete es den Jungen mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zu Erinnerung an mich. Und wenn wir heute kommen zu diesem Tisch, dann tun wir das zur Erinnerung an dem, was er in unser Leben getan hat. So, das ist ein wichtiger erster Punkt. Das zweite ist, dass das Abendmahl ist ein Mahl, das prüft. Und da in 1. Korinther 11, Vers 28. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. So, was es an dieser Stelle bedeutet, und das ist immer wieder eine gute Sache für uns, dass wenn wir zu diesem Tisch kommen, dass wir die Haltung in unseren Herzen prüfen können. Dass wir sagen können, ja, wie steht's mit mir? So, bin ich wirklich auf dem Weg des Glaubens? Glaube ich? Nehme ich einfach aktiv in Anspruch jetzt alles, was diesen Tisch hier mich dann anbietet? Glaube ich einfach an diesen Dingen, die Jesus für mich getan hat? Weil ich nehme einfach daran teil, in meinem Herzen ist einfach Glaube, so dass er in meinem Leben dann arbeitet und dass er in meinem Leben wirkt. Und das ist die Haltung. Das heißt für mich, dass wenn ich hier zu diesem Tisch komme und ich dann das nicht ernst nehme, dann sagt die Bibel, passt auf. Passt dann einfach auf, dass ihr nicht an dem Tisch nehmt, jetzt ohne dass ihr wirklich so das Herz geprüft hat. Weil wenn wir kommen, so ist Wirkung in diesem, was wir tun. Und das ist eine schöne Sache für uns. Ich nehme einfach an diesem Brot, ja, das, so, er hat sein Leib, sein so alles gegeben für mich, das meine Sünde auf sich genommen. Hat er sein Blut für mich gegeben, dieses Blut, das einfach mich freisetzt, auch wenn ich teilhabe an ihm, so das Blut hat immens große Wirkung. Danke Herr für dein Blut, das mich freisetzt, ja, von irgendwelcher Wandel aus der Vergangenheit, das mich freisetzt von der Wirkung der Sünde in meinem Leben und so weiter. Ich nehme es einfach an diesen zwei Dingen den Teil. Und in dem Moment, wenn ich das tue, dann heißt das, ich komme im Glauben zu diesem Tisch. Ich meine, wenn ich hier einem, so kurz vorm Gottesdienst, so einen Zoff hatte mit meiner Frau, so auf dem Weg zum Gottesdienst, ja, und ich denke, es passiert nie, ja, ja, das ist, ja, aber ich meine, ich nehme einfach ein Beispiel, das vorkommen könnte, ja, irgendwann könnte, ja, Wenn ich ja zu heute jetzt komme und sage, ich sitze hier und ich sage, ah, schade, ich habe diesen Zoff mit meiner Frau gerade heute gehabt und jetzt ist Abendmahl und ich darf nicht zu dem Tisch, dann hast du das falsch verstanden. Also, weil die Haltung in deinem Herzen, die Haltung ist, ich gehe einfach mit Glaube und ich danke dir, Jesus, für die Hoffnung, die hier ist. Und ich will, dass es nicht so ist. Und ich will einfach, dass mein Leben anders geführt werden kann. Danke jetzt für alles, was du mir gegeben hast, die Kraft, die du gegeben hast, so zu leben. Das ist das, worum es geht. Aber wenn ich einfach komme und ich habe überhaupt keine Gedanke, dass ich so Sünde in meinem Leben ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt jetzt keine Gedanke, so mein Leben dann anders zu leben. Ich komme einfach und ich trinke einfach vom Kelch und ich nehme einfach vom Brot und sage, es geht, das muss man einfach machen, dass man ja so irgendwie, dass man irgendwie dann sündfrei ist und so. Aber meine Herzenshaltung ist eine andere. Das ist ja, wo dieser Bibelvers uns dann anspricht und sagt, hey, pass auf, so darf man das machen. Komm einfach mit deinem Herzen, das sagt ja, ich will nicht wiederholt sündigen. Das, worum es geht. Dass ich dann morgen sündigen könnte, ist gegeben. Könnte. Ja, aber meine Herzenshaltung ist, ich will nicht wiederholt sündigen. Dann bist du herzlich eingeladen, ja, an diesem Abendmahltisch ja teilzunehmen. Wer darf jetzt daran teilnehmen? Alle, die gläubig sind, weil es ist einfach ein Sakrament, das hilft uns, daran zu erinnern, was schon jetzt passiert ist in der Vergangenheit, dass ich zu Jesus gekommen bin, dass ich immer wieder kommen kann und das ja vor Augen haben kann. Drittens, es verbindet. 1. Korinther 10. Noch ein kleiner Punkt und dann bringen wir das zu Ende. 1. Korinther 10, Vers 16 steht, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi. Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi. So, das heißt für uns, wenn wir zusammenkommen, dann ist es eine Familie. Wir drücken so mit dem einen Kelch, mit dem einen Brot, da drücken wir Einheit aus. Leider haben wir jetzt nicht, wir können ja heute nicht einen Kelch haben, sonst müssen wir den Gottesdienst verlängern mit 2 Stunden, dass jeder dran kommt. Ja, so. Aber wir haben jetzt einige Kelche da, sie symbolisieren, dass wir eins sind, dass wir aus Familie Gottes alle von dem einen und das vom Brot her, das Brot, das dort liegt, kommt von einem Brot. Symbolisch, wir sind eins. Und das heißt, es verbindet uns. Wir sind Familie, weil wir alle jetzt an demselben Tisch dann teilnehmen. Wow. Muss man sich vorstellen. Ja? Wir sind Familie, beim Abendmahltisch teilnehmen können. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung an uns, weil es ein Gemeinschaftsmahl ist. Überleg mal, ob es nicht dran ist. Ich weiß es nicht, ob es irgendwelche kleine Sachen gibt hier zwischen euch oder so. Hey, du kannst auch, weil wir dann zu diesen Tischen jetzt bald jetzt uns bewegen werden, du kannst einfach zu jemandem sagen, hey, wir kommen jetzt zum Abendmahltisch. Das, was hinter uns ist, ich möchte, dass mein Herz gegen dir gegenüber jetzt in Ordnung ist und dass du jetzt mit mir, wir können einfach die Dinge erledigen, bevor wir zu diesem Tisch kommen. Prüf einfach dein Herz an der Stelle. Und dann ist es auch eine Verkündigung. So, das Abendmahl ist verkündigt. Und das ist aus 1. Korinther 11, Vers 26. Weil wir dort nämlich gelesen hatten, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und ich meine, wenn Jesus nicht wiederkommen sollte, dann ist es umsonst, dass wir überhaupt da sind. Ja, warum sind wir im Gottesdienst heute? Ja, wenn er gestorben ist und wir noch im Grab liegt oder so, dann können wir einfach das vergessen. Aber wir sind hier, weil wir an diesem, was noch kommen wird, glauben. Ja, er ist dann auferstanden. Und deswegen, wir kommen und wir sagen, ich verkündige einfach das wieder mal. So, er ist gestorben, er ist auferstanden und irgendwann werde ich dieses Fest mit ihm feiern im Himmel. So, das bewegt mich einfach. Und deswegen sage ich auch, dass dieses ist ist die Möglichkeit für uns, dass wir können das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ist richtig, aber andererseits mit der angemessenen Freude ist auch richtig. Ja? Vorfreude auf das jetzt, was kommen wird. Und das ist für uns eine wichtige Sache. Wo? Vielleicht jetzt ein paar Fragen, bevor ich das beende. So, wo feiern wir das? Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Vorletzte Woche Abend Apostelgeschichte 2, so in den Häusern haben sie Brot miteinander geteilt. So in unserer Gemeinde, wenn du fragst, ja, warum tun wir das nicht jeden Sonntag? In den kleinen Gruppen wird oft Abendmahl gefeiert. Und ich hoffe, das sollte dann fast jede Woche sein. Wir haben jetzt auch eine Möglichkeit bei Face-to-Face, einmal im Monat, Dienstagabend, dass wir dort immer Abendmahl anbieten. Und dann jetzt gelegentlich, ab und zu einfach in großer Runde, im großen Gottesdienst. Aber weil das Gemeinschaftsmahl ist, glaube ich, dass im Haus, zu Hause, dass es etwa viel, viel Sinn hat. Man ist zu Hause mit kleiner Gruppe, 10, 12, 13, 15 Leute und dann teilt man Abendmahl aus oder so. Das hat einfach eine Wirkung. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Und ich denke, es ist nicht umsonst, dass die erste Gemeinde, die Urgemeinde, das ja zu Hause gefeiert hat. Wer darf das leiten? Ja, jeder, der die Ernsthaftigkeit von dem, was er tut, in der Bibel erkennt. Ich meine, einfach von der Weisheit her haben wir das eingeführt, so in den kleinen Gruppen, dass es einen Hauskreisleiter gibt. Aber der Hauskreisleiter darf natürlich sagen, hey, kannst du heute für uns dieses Abendmahl jetzt vorbereiten und das leiten? Natürlich, weil jeder von uns darf. Ich muss keine theologische Studium abgeschlossen haben, um in der Lage zu sein, Abendmahl auszuteilen. Das ist ja ganz klar und deutlich zu sagen. So, das steht nicht in der Bibel. Das ist ein Feier, das ist eine Familienfeier. Ich könnte auch zu Hause machen mit meiner Familie, wenn ich wollte. Wie sollen wir es tun? Natürlich ja unterschiedlich. Manchmal kommen wir nach vorne. Es gibt auch die Momente, wo wir das einfach in die Reihe dann hier geben. Ich möchte auch sagen, ja, man muss nicht aufstehen. Ja, wir denken, wir müssen immer aufstehen. Wir können aufstehen, wir müssen nicht. Wir können sitzen bleiben, wir können aufstehen. Müssen wir dann, wie wir es manchmal sagen, so hier ist ja so Brot, hier ist das Brot, ja, Jesus Leib für dich ja gebrochen, wie wir es in unser Christentum ja so ein bisschen eingeführt haben. Nein, natürlich nicht. Wenn wir denken, ja, dass es gut ist und wenn wir das mögen oder so, dann tu es. Aber das ist ja, aber sage nicht, dass es ja in der Bibel steht. Ja, was in der Bibel steht, nicht. Wir können auch zu dem Tisch kommen und von diesem Kelch nehmen und von dem Brot nehmen, so ohne dass wir mit irgendjemand an dem Tisch dann reden. Ja, so vielleicht ist es schön, ja, dass wir das tauschen, jetzt, weil wir sagen, wir drücken damit jetzt etwas Gemeinschaftliches aus. Aber nur, dass wir wirklich dann hier so mit beiden Füßen im Wort Gottes dann stehen und merken jetzt, was sind einfach Dinge, die schön sind und Dinge, die wirklich dann in der Bibel stehen. Und so Kinder beim Abendmahl, wenn Kinder hier wären oder so, dann würden wir dann ganz klar sagen, jetzt Verantwortung der Eltern. Du hast die Verantwortung als Mutter und Vater. Ich kann nicht einschätzen, wie weit dein Kind ist. Wenn dein Kind 8 oder 9 ist, kannst du vielleicht verstehen und schon ja so Glaubenstafel haben und wirklich dann gut auf dem Weg sein mit Gott. Warum soll dieses Kind dann nicht dann an der Stelle jetzt verhindert werden, an Abendmahl teilzunehmen? Aber hast du auch ein Kind, der vielleicht 12 ist, hat viel Wissen, aber du weißt im Herzen fern, Gott fern zur Zeit. Da würde ich dann auch das nicht erlauben. So, deswegen so einfach so euch dann überlassen, wenn Kinder in der Versammlung dabei sind. Und vielleicht ist das auch wichtig für Hauskreistreffen und so weiter. Okay, gut. Gemeinde feiert und bleibt einfach an diesen zwei Dingen. Taufe ist ein Sakrament, Jesus hat es eingeführt. Abendmahl ein Sakrament, Jesus hat es eingeführt. Und wir sind Gemeinde und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was wir zu diesen Dingen glauben und haben einfach so Rahmenbedingungen jetzt, in welche wir dann uns bewegen können. Für mich ist es wichtig, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Ja, dass er absolut im Mittelpunkt steht. In der Taufe steht er im Mittelpunkt. Hier am Abendmahltisch steht er einfach im Mittelpunkt. Man kann es einfach nicht da irgendwie dann machen und sagen, ach ja, ich könnte jetzt einfach ein bisschen Kuchen und eine Kohle nehmen und das und so trinken und jetzt überhaupt nicht an diesem denken. Wein oder Saft, wir haben Wein oder Saft da. So Jesus hat ja, wie du möchtest. Und als letztes heute, stell einfach mal vor, du bist da damals dann in diesem Sklaverei in Ägypten gewesen und dann kommt Gott und er setzt dich an der Stelle frei. So er kommt und er sagt jetzt, durch eine mächtige Wirkung so von mir wirst du dann morgen aus dem Sklaverei freigelassen werden. Du hast einfach diese Herrscher über dir am Leben und dann sitzt du dort in deinem Haus und musst einfach jede Woche ist nur Sklaverei und dann erlebst du, dass dein Vater sagt, wir haben jetzt von Mose gehört, wir sollen einfach jetzt Blut auf die Türpfosten dann anstreichen. Weil wir werden jetzt befreit sein und du kannst es kaum erwarten, dass die Befreiung kommt. Und überleg mal einfach so am nächsten Tag, ja, du stehst auf und die ganze Bevölkerung, das ganze Volk ist in Bewegung und bald gehst du einfach durch das Rote Meer, du bist auf der anderen Seite und du bist in Freiheit, völlig frei. So nicht mehr in der Sklaverei, die ägyptische Armee, sie sind alle jetzt gestorben und du bist einfach an der anderen Seite, du bist frei. Was für eine Freude wirst du denn haben? Ich sage euch ja, das ist, wenn du Christ bist, schon mit dir passiert. Schon mit dir passiert. Die Möglichkeit besteht schon. Heute wollen wir das feiern. Es wäre gut, wenn unsere Musiker jetzt kommen und dass wir jetzt Gelegenheit geben, dass wir daran teilnehmen.